NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Das Thema heute natürlich Katalonien und die Loslösung von Spanien. In diesen Minuten hält Regionalpräsident Puigdemont eine Rede im Parlament von Barcelona. Wir schalten sofort dorthin. Wir befassen uns heute auch mit den Fischfangquoten in der Ostsee und der Frage, was diese für die Fische und für die Umwelt, also für die Fische, bedeuten. Der Geiselnehmer von Gladbeck soll auf freien Fuß kommen. Und aus den USA erfahren wir mehr über den Ausstieg der Trump-Regierung aus dem Klimaprogramm. Jetzt aber nach Barcelona. Wir gehen erst einmal nach Berlin. Berlin schaut nach Jamaika. Nach der Einigung der Unionsparteien auf eine Art Kompromiss bei der Flüchtlingsobergrenze von 200.000 Menschen im Jahr können die Sondierungsgespräche für eine schwarz-gelb-grüne Koalition auf Bundesebene beginnen. Einfach werden diese Gespräche nicht. Vor allem die Grünen müssten schon sehr hoch über das Flüchtlingsstöckchen springen, das ihnen von CSU-Chef Horst Seehofer hingehalten wird. Entsprechend sind die Reaktionen und Vorhersagen, die Thorsten Huhn in Berlin eingesammelt hat.
Führende Politiker von FDP und den Grünen üben weiterhin deutliche Kritik an dem Flüchtlingskurs der Union. Vor allem die Grünen tun sich schwer mit dem, was CDU und CSU in ihren Verhandlungen am Sonntag beschlossen haben. Robert Habeck, stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, sieht gravierende Differenzen. Er sagte auf Phoenix:
Das kann nicht das letzte Wort sein. Das Papier von CDU und CSU ist nicht die Grundlage für eine Koalition.
Es sind vor allem zwei Punkte, die den Grünen an den Vereinbarungen von CDU und CSU stören: die Begrenzung der Zuwanderung und das Verbot des Familiennachzugs.
Wir Grünen haben im Wahlkampf vor allem für humanitäre Wege, also Schleuser raus, dafür humanitäre Visa, die Menschen wissen, wie sie nach Europa oder nach Deutschland kommen. Dafür haben wir immer gekämpft und für den Familiennachzug.
Die Grünen halten den Nachzug der Kernfamilie für besonders wichtig für die Integration, sagt Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion.
Ich kann nur sagen, für uns ist das Familiennachzugsthema eines der größten Punkte. Wir haben das immer wieder auch im Vorfeld, nicht erst zur Bundestagswahl, klargemacht, dass das eine der humanitär einschneidendsten Entscheidungen war, die dieser Bundestag hier getroffen hat. Und wir werden dafür kämpfen, dass der Familiennachzug für subsidiär Geschützte künftig möglich sein wird, weil wir glauben, dass das integrationspolitisch nur klug ist, das so zu machen.
Auch bei den Liberalen gibt es weiterhin Bedenken. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagte im Deutschlandfunk:
Tatsache, dass CDU und CSU über zwei Jahre gebraucht haben, um sich zunächst einmal auf eine Grundlage zu verständigen, um in Gespräche zu gehen, ist schon beeindruckend. Wird aber nicht dazu führen, dass die Einigung jetzt 1:1 umgesetzt wird. Wir sind nicht gewählt worden, als Freie Demokraten einfach nur Mehrheitsbeschaffer für Überlegungen der Union zu sein.
Der FDP geht es vor allem um ein Zuwanderungsgesetz, das legale Einwanderung nach Deutschland ermöglichen soll. Es sei bemerkenswert, dass es der CDU gelungen sei, die CSU endlich zu einem solchen Gesetz zu bewegen, sagte Kubicki.
Weil eine Reihe von Flüchtlingen jetzt zu uns kommen, die nicht vor Krieg und Gefahr fliehen, sondern die aus wirtschaftlichen Gründen Deutschland erreichen wollen, insbesondere aus den afrikanischen Ländern. Wenn die Menschen wissen, dass es legale Zuzugsmöglichkeiten gibt, nach Kriterien, die wir bestimmen, werden sie sich darauf vorbereiten. Dann ist der Druck aus dem Kessel heraus.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, stellvertretende FDP-Chefin, setzt sich ebenfalls für den Familiennachzug ein, den die Union verhindern möchte.
Entscheidend ist, dass die Menschen, die einen Status haben und hier bleiben dürfen, dass dort die Familien auch nachkommen. Schauen Sie, wir haben eine Menge junger Menschen in Deutschland, die die Möglichkeit haben, hier zu bleiben. Und ich glaube, es ist auch im Interesse unserer Gesellschaft, dass deren Familien auch hier leben. Denn wenn sie in einer Familie leben, in einem geordneten Umfeld, ist die Integration natürlich viel, viel einfacher.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pocht dagegen darauf, dass die Migrationsvorschläge der Union Teil eines Jamaika-Koalitionsvertrages werden. Die Regelungen, die man in dem gemeinsamen Papier getroffen habe, müssten sich auch in einem Koalitionsvertrag wiederfinden, sagte Dobrindt.
Thorsten Huhn aus Berlin. Und jetzt nach Barcelona. Der Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien hatte sich in den vergangenen Wochen massiv zugespitzt. In diesen Minuten findet, wenn man so will, das Finale statt. Im Regionalparlament in Barcelona hält Präsident Puigdemont eine mit Spannung erwartete Rede. Vielleicht erklärt er gerade jetzt die Unabhängigkeit. Marc Koch vor der Tür des Parlaments in Barcelona. Ist das schon geschehen? Hat Puigdemont Katalonien für unabhängig erklärt?
Nein, das hat er noch nicht getan und er hat noch nicht einmal angefangen zu sprechen. Und das ist die eigentliche Sensation heute Abend. Kurz vor 18 Uhr, also kurz bevor die Rede beginnen sollte, hieß es plötzlich, er würde die Rede um eine Stunde verschieben. Sie soll also jetzt erst um 19 Uhr beginnen. Die Opposition hat den Parlamentssaal komplett verlassen und hat sich erstmal in ihre Fraktionsräume zurückgezogen. Den Grund für diese Verschiebung kennen wir nicht genau. Es muss also eine größere Sache sein, sonst hätte er sicher das irgendwie anders auffangen können. Wir hören jetzt aus Regierungskreisen, dass es um irgendwelche Kontakte geht, die er bitten wollte, eine internationale Vermittlung zu übernehmen, die wohl dazu auch bereit waren, die aber dann jetzt wohl irgendwie noch mal ins Schlingern gekommen sind. Das wissen wir noch nicht so genau. Ich hoffe, das in den nächsten Minuten zu erfahren.
Das heißt, es wird noch versucht, die allerletzte Eskalation zu verhindern. So hört sich das ja an. Jetzt nehmen wir mal an, es wäre doch so, dass die Unabhängigkeit erklärt wird. Was passiert denn dann in einer Stunde?
Also wenn er die Unabhängigkeit wirklich erklärt, dann hängt es davon ab, in welcher Form er das tut. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Er kann sie radikal und mit sofortiger Wirkung erklären. Er kann auch sagen, wir machen einen soften, langsamen Übergang und verhandeln das alles mit Madrid. Das muss man noch sehen, wie er das genau tut. Aber unterm Strich wird, da die madrilenische Zentralregierung völlig hart bleiben will und gesagt hat, sie akzeptiert keine Form dieser Unabhängigkeit, wird sie natürlich entsprechend reagieren, wie sie das die letzten Tage auch getan hat. Das heißt, mit aller Härte des Gesetzes und der Verfassung, und wird den Paragraphen 155 aktivieren. Das heißt, dass sie Katalonien große Teile seiner Autonomie entziehen wird. Die Finanzverwaltung, die Polizei, der öffentliche Dienst, all das wird dann von Madrid aus kontrolliert.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass im Hintergrund noch verhandelt wird, dass versucht wird, noch einen Weg zu finden, die Eskalation, die völlige zu verhindern. Wenn jetzt Puigdemont nicht die Unabhängigkeit erklärt, was machen denn seine Anhänger? Da war ja ganz viel Emotion im Spiel. Würden die ihm dann folgen?
Das ist genau die große Frage. Und wenn man hier über diesen Platz schaut vor dem Parlament, auf dem ich seit ein paar Stunden stehe, hier sind Tausende von Unabhängigkeitsbefürwortern, die von einer besonders radikalen Spitzergruppe hierher gebracht worden sind, mit Fahnen, mit Propagandamaterial versorgt worden sind, die von einer Bühne aus eingepeitscht werden. Das hört man wahrscheinlich im Hintergrund. Die wird er nicht alle von einem Kompromiss überzeugen können. Die ganz besonders, diese Gruppen, diese Separatistengruppen, sind ja von verschiedenen Richtungen und politischen Ideologien geprägt. Und vor allem die ganz linke KUP hat schon seit Tagen eine Unabhängigkeitserklärung in der Schublade, die sie am liebsten sofort vorlesen möchte. Die werden mit Sicherheit nicht mitgehen. Aber er muss immerhin die Mehrheit seiner Anhänger hinter sich bekommen, damit er einigermaßen mit einem Kompromiss aus dieser Geschichte rauskommt.
Jetzt wollen wir ja bloß nichts Schlimmes herbeireden. Aber wenn ich höre, was Sie sagen, dann ist ja letztlich egal, was passiert, immer zu erwarten, dass es in den nächsten 24 Stunden in Barcelona sehr unruhig wird.
Damit muss man leider rechnen, wenn nicht in letzter Sekunde noch etwas passiert. Und da muss man aber auch sehr deutlich sagen, nicht nur die Regierung in Barcelona muss sich bewegen, auch die Zentralregierung in Madrid müsste möglicherweise von ihrer harten Haltung, mit der sie Recht und Gesetz durchsetzt, vielleicht ein bisschen abweichen und müsste eine Verhandlungsbereitschaft, zumindest eine Position anbieten, dass beide Seiten sich an einen Tisch setzen und verhandeln könnten. Denn das ist ja im Endeffekt auch das, was die große, große Mehrheit der spanischen und der katalanischen Bevölkerung möchte.
Da ist ja ein ganz, ganz tiefer Graben jetzt aufgerissen worden. Lässt er sich denn überhaupt in den nächsten Monaten oder Jahren wieder schließen? Was meinen Sie?
Also das wird schon sehr, sehr lange dauern, weil die Konflikte und die Spaltung schon sehr tief sind. Es gibt in Spanien einen ganz, ganz hohen Wert. Das ist das Zusammenleben, die Convivencia. Da legt jeder Spanier sehr, sehr viel Wert drauf. Und wenn so tiefe Gräben durch die Gesellschaft gehen, dann wird es sehr lange dauern, bis die wieder zugeschüttet sind.
Marc Koch war das aus Barcelona. Vielen Dank. In einem ungewöhnlichen Schritt haben Ermittler gestern Fotos eines missbrauchten Mädchens veröffentlicht, um dem Täter endlich auf die Spur zu kommen. Die Strategie gegen die spricht, dass das Mädchen nun öffentlich bekannt ist. Die Strategie ist aufgegangen. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung wurde ein tatverdächtiger Mann festgenommen, der offenbar aus dem Umfeld des Mädchens in Niedersachsen stammt. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Tatverdächtig ist ein 24-jähriger Beschuldigter aus dem Landkreis Wesermarsch. Er konnte gestern in den Abendstunden ohne Komplikationen festgenommen werden durch Kräfte der Landespolizei und er wird heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.
Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefug, präsentiert einen schnellen Fahndungserfolg. Nur rund 9 Stunden, nachdem das BKA die Fotos von dem unbekannten Mädchen veröffentlicht hatte, konnte sie einen 24-jährigen Mann aus dem persönlichen Umfeld des kleinen Kindes widerstandslos festnehmen. Unter dringendem Tatverdacht. Insgesamt 160 Hinweise gab es von Menschen, die das Mädchen erkannt haben wollen. Medienberichte, wonach die Angehörigen das Kind erkannt haben wollen und dass der Lebensgefährte der Mutter der Täter sei, wollte die Generalstaatsanwaltschaft heute nicht kommentieren. Georg Ungefug.
Insgesamt wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, in 9 Fällen das Kind teilweise schwer sexuell missbraucht zu haben und von diesen Missbrauchshandlungen auch Aufnahmen hergestellt zu haben und diese Aufnahmen anschließend auch verbreitet zu haben.
Tatzeitpunkt zwischen Oktober 2016 und Juli 2017. Erste Hinweise kamen im Juli von ausländischen Ermittlern. Das Mädchen habe auf den Aufnahmen wenige Worte Deutsch gesprochen. Das Bundeskriminalamt ermittelte, stieß dabei aber weder auf Täter noch auf Opfer. Aufgrund der Videos im Darknet ging die Polizei von akuter Wiederholungsgefahr der Taten aus. Daher entschied sich die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gestern dazu, Fotos von dem Mädchen in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.
So eine Öffentlichkeitsfahndung ist regelmäßig das letzte Mittel, was Ermittlungsbehörden zur Verfügung steht. Das heißt, sie kommt erst dann zur Anwendung, wenn zuvor sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten, Ermittlungsansätze ausgeschöpft wurden und wenn keine weitere Möglichkeit besteht, den Tatverdächtigen mit konventionellen Fahndungsmaßnahmen zu identifizieren.
Da der Fall nun aufgeklärt scheint, bittet die Polizei die Öffentlichkeit und die Medien, die im Internet verbreiteten und geteilten Fotos wieder zu löschen, um das kleine Mädchen zu schützen. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie werde psychologisch betreut. Die Polizeiinspektion Delmenhorst, Oldenburger Land, hat inzwischen eine 18-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittler wollen jetzt das Material, das sie am Abend in der Wohnung des Mannes beschlagnahmt hatten, auswerten und die Tatumstände aufklären.
Thomas Stahlberg aus Oldenburg. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Aus Arnsberg erreicht uns heute eine überraschende Nachricht. Der Gladbecker Geiselgangster Dieter Degowski kommt frei. Degowski hatte 1988 mit einem Komplizen eine Bank in Gladbeck überfallen und dann mehrere Geiseln genommen. Seine Flucht, bei der er einen 15-jährigen Jungen erschoss, konnte damals zeitweise live im Fernsehen verfolgt werden. Das Landgericht Arnsberg hat jetzt beschlossen, den 61-Jährigen nach fast 30 Jahren Haft in die Freiheit zu entlassen. Aus Arnsberg, Christina Janich.
Einer der beiden Gladbecker Geiselgangster kommt frei. Dieter Degowski wird in den nächsten Monaten aus der Haft entlassen. Das hat das zuständige Landgericht Arnsberg entschieden. Degowski hatte fast 30 Jahre im Gefängnis gesessen, die meiste Zeit in der Justizvollzugsanstalt Werl. Der Sprecher des Landgerichts, Johannes Kamp.
Die Kammer hat nach umfassender Prüfung festgestellt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Strafaussetzung zur Bewährung nunmehr vorliegen. Die Kammer ist im Ergebnis den positiven Prognosen eines renommierten Sachverständigen und auch der zuständigen Justizvollzugsanstalt in Werl gefolgt.
Noch ist die Entscheidung nicht rechtskräftig. Vorbereitet auf eine Entlassung ist Degowski nach Einschätzung des Gerichts allerdings. In den vergangenen Jahren hatte er mehrere Ausgänge, manchmal auch alleine. Und in Zukunft?
Die Verhältnisse nach einer Entlassung sind geklärt, etwa auch die Wohnsituation. Darüber hinaus wird der Verurteilte in ein soziales Netzwerk eingebunden sein und auch der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers unterstellt sein.
Erklärt Gerichtssprecher Kamp. Dieter Degowski ist mittlerweile 61 Jahre alt. Ein Leben in Freiheit wird er unter einem neuen Namen führen. Damit soll er eine Chance haben, in ein normales Leben zurückzukehren. Mit seinem eigenen Namen wäre das wohl unmöglich. Rückblick. Das Gladbecker Geiseldrama im August 1988 hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. 3 Tage lang hatten Dieter Degowski und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner die Republik in Atem gehalten. Zunächst hatten sie in Gladbeck eine Bank überfallen, dann auf der Flucht einen Linienbus mit Passagieren gekapert, mit dabei Rösners Freundin Marion Löblich. Auf einem Parkplatz bei Bremen gelang es der Polizei, die Frau auf einer Toilette zu überwältigen. Degowski drehte durch, erzählte damals die Geisel Ines Feutle.
In 5 Minuten sollte sie wiederkommen. Und als die 5 Minuten vorbei waren und sie noch nicht da war, hat der Bukowski dann einfach den Italienerjungen, der vor mir saß, einfach erschossen. Einfach so erschossen.
Die beiden Geiselnehmer wurden 1991 vom Landgericht in Essen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gladbecker Geiseldrama sorgte damals für heftige Diskussionen über die Rolle der Medien, weil die Flucht der 3 vor laufenden Kameras stattfand. Einige Journalisten machten sich zu Handlangern der Täter. Der damalige Ministerpräsident Johannes Rau kritisierte im NRW-Landtag:
Zum ersten Mal ist ein Verbrechen als Medienereignis inszeniert gewesen. Zum ersten Mal sind Medien und Öffentlichkeit durch die Täter instrumentalisiert worden. Dass man es nicht vergessen kann, wie eine junge Frau mit einer Pistole bedroht wird und dann fragt ein Journalist, wie fühlen Sie sich?
Degowskis Komplize Hans-Jürgen Rösner bleibt weiter in Haft. Zuletzt war er in der JVA in Aachen. Er ist zu einer Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.
Christina Janich aus Arnsberg. In Luxemburg sind in der vergangenen Nacht neue Fischfangquoten in der Ostsee beschlossen worden. Die Fischereiminister der EU einigten sich heute Morgen darauf, die Fangmengen bei mehreren Fischarten zu verringern. Was der Umwelt gut tut, macht den Fischern Sorgen. Aus Schwerin, Martje Rust.
Es wird ein schwieriges Jahr für die Ostseefischer. Die Dorschfangquote bleibt auf niedrigem Niveau. Die Fangquote für den Hering in der westlichen Ostsee wird drastisch abgesenkt, um weitere 39%. Damit sollen sich die Bestände erholen können, so die Kommission. Ein Aalfangverbot wird es vorerst nicht geben. Der estnische Umweltminister Siim Kiisler spricht von einem Kompromiss, der die richtige Balance herstellt zwischen den Bedürfnissen der Fischer und der Schonung der Tierbestände in der Ostsee.
The right balance between the needs of our fishermen and the sustainability of our fish stocks.
Auch Kameno Vella aus Malta, der in der EU-Kommission für Umwelt und Fischerei zuständig ist, betont die Berücksichtigung der kleineren Fischereibetriebe.
This compromise is taking into account the dependence of some small-scale fisheries.
Viele Fischer in Mecklenburg-Vorpommern sehen das kritischer, so der Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Freest, Michael Schütt.
Mit 39% folgt man den Empfehlungen der Wissenschaft. Das ist natürlich für uns sehr, sehr hart. Wir müssen abwarten, was die Politik macht. Wir hoffen ja, dass es irgendwelche Ausgleichszahlungen gibt. Wir wissen aber noch nicht, in welcher Form und in welcher Höhe. Aber ohne die Unterstützung der Politik werden einige Fischer Insolvenz anmelden. Weil sie mussten ja schon über Jahre Kürzungen hinnehmen und sie haben keine Rücklagen mehr. Also es darf nichts kaputt gehen an den Maschinen, also keine großen Reparaturen kommen.
Allein die 26 Fischer der Genossenschaft in Freest müssten 2018 mit Umsatzeinbußen von 350.000 Euro rechnen. Es bedarf also dringend weiterer Gespräche, besonders um mögliche Ausgleichszahlungen. Deshalb bleiben die Fischer erst einmal zurückhaltend in ihren Reaktionen. Einen positiven Aspekt gab es in der Entscheidung der EU-Minister aber auch. So wurde ein Aalfangverbot abgelehnt. Ein Hoffnungsschimmer für viele kleine Betriebe.
Weil das wäre ein harter Einschnitt für viele kleine Fischer und natürlich auch gerade für die Angler, die sehr, sehr viel für den Aalbesatz tun.
Zudem ist der Aalfang wirtschaftlich noch relativ rentabel. Um den Schutz der Tiere aber weiter zu stärken, will die EU-Kommission bei ihrem nächsten Treffen im Dezember nach einer gesamteuropäischen Lösung suchen.
Martje Rust aus Schwerin. Die Gesamtfangmenge wurde um 39% gesenkt. Damit soll, so die Minister, ein Beitrag zur Erholung der Fischbestände und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Ostsee geleistet werden. Ist also mit dieser neuen Quotenregelung der Umwelt und den Fischern gedient? Karin Bentsch aus unserem Studio in Brüssel kommentiert.
Es gibt einen Spruch, der früher oft auf Autoheckscheiben klebte. In dem heißt es unter anderem, erst wenn der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Solche beklebten Autoheckscheiben sieht man heute nur noch selten. In der Sache stimmt der Spruch aber immer noch. Ohne Fisch keine Fischer. Es macht einfach keinen Sinn, wenn sie die Fische, die überhaupt noch herumschwimmen und oft noch viel zu klein sind, aus dem Meer ziehen und sich damit selbst ihre künftige wirtschaftliche Grundlage zerstören. Deshalb ist es richtig, dass Fischer in der Ostsee im kommenden Jahr teilweise deutlich weniger Fische fangen dürfen als bislang. Ja, die Kürzungen tun weh, vor allem den kleinen Familienbetrieben. Den Fischern, die mit ihren Kuttern auf die Ostsee rausfahren und Heringe, Dorsch und Flundern noch selbst in Handarbeit aus den Netzen holen. Besonders für sie werden die Kürzungen schmerzhaft sein, aber sie sind lebensnotwendig. Für die Fische und damit letztendlich auch für die Fischer. Wenn sich die EU-Kommission durchgesetzt hätte, wäre zum Beispiel die Fangquote für den Hering in der westlichen Ostsee noch viel drastischer ausgefallen. Die Brüsseler Behörde wollte eine Kürzung von mehr als der Hälfte, statt wie jetzt um 39%. Das ist ein guter Kompromiss, weil er dem entspricht, was Wissenschaftler empfohlen haben, die die Entwicklung der Fischbestände beobachten und auswerten. Ohne Fisch keine Fischer. Das gilt auch für den Aal. Es ist richtig, dass das Fangverbot für die Ostsee erst einmal vom Tisch ist. Denn ein Verbot allein für die Ostsee macht überhaupt keinen Sinn. Bis der Aal dort angekommen ist, hat er zuvor schon viele Meeresgebiete durchschwommen. Aale schlüpfen in der Sargassosee vor der Küste Floridas. Die Larven brauchen etwa 3 Jahre, um quer durch den Atlantik bis nach Europa zu gelangen. Die jungen Glasaale schwimmen vorbei an den Küsten Westeuropas, an Spanien, Frankreich und Großbritannien. Und genau dort werden die Glasaale vor allem abgefischt. Deshalb muss der Aal nicht nur in der Ostsee deutlich stärker geschützt werden, sondern auch im Atlantik und in der Nordsee. Die meisten Meere rund um Europa, sie sind doch heute schon total überfischt. Langfristig bräuchte es eigentlich weniger große Fischfangflotten und weniger Fischer, damit die, die übrig bleiben, gut von dem Fang leben können, der ökologisch vertretbar ist. Da müssten auch nicht mehr so viele Fischer EU-Gelder bekommen, die kompliziert zu beantragen sind und meist überhaupt nicht ausreichen, um die finanziellen Ausfälle abzufedern. Das würde auch bedeuten, dass der Fisch teurer werden müsste. Damit auch beim Verbraucher ankommt, dass viele Fischarten mittlerweile kostbare, weil seltene Lebensmittel geworden sind. Und damit nicht erst der letzte Fisch gefangen werden muss, damit wir merken, dass man Geld nicht essen kann.
Karin Bensch aus Brüssel kommentierte. In den USA versucht US-Präsident Donald Trump wieder einmal eines seiner Wahlkampfversprechen einzulösen. Diesmal geht es um den Klimaschutz, den Trump für übertrieben und wirtschaftsschädigend hält. Heute nun soll der Klimaplan seines Vorgängers Barack Obama gestoppt werden. Aus Washington, Mark Hoffmann.
Die Trump-Regierung macht ernst mit ihren Ankündigungen, die Klimapolitik des Vorgängers zurückzudrehen. Im Visier hat sie einen der Grundpfeiler, den sogenannten Clean Power Plan, Obamas Programm für saubere Energie. Kraftwerke in den USA sollten ihren Schadstoffausstoß deutlich reduzieren. Mit dem Clean Power Plan forderte US-Präsident Obama die Bundesstaaten auf, individuelle Pläne vorzulegen, wie sie die ehrgeizigen Klimaziele erreichen wollen. Scott Pruitt, Trumps Mann an der Spitze der Umweltbehörde, spricht von Machtmissbrauch. Die frühere Regierung war dreist. Sie haben jede Macht und Befugnis ausgenutzt und die EPA benutzt, um in Sachen Energiegewinnung in diesem Land Gewinner und Verlierer zu bestimmen. Solche Argumente sind seit Jahren von ihm zu hören. Als Chefankläger von Oklahoma hatte er den juristischen Widerstand gegen die Klimapolitik angeführt. Mehr als 2 Dutzend mehrheitlich republikanisch geführte Bundesstaaten hatten geklagt, an der Seite mehrerer Energieunternehmen. Der Streit vor den US-Gerichten dürfte jetzt in eine neue Runde gehen. Verschiedene Umweltverbände und auch der Generalstaatsanwalt von New York haben bereits angekündigt, gegen das Ende des Energieschutzprogramms zu klagen. Tatsächlich liegt allerdings Obamas Clean Power Plan bereits seit gut einem Jahr auf Eis nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Egal wie es nun weitergeht, die meisten in der Wirtschaft und eine Reihe von Bundesstaaten seien ohnehin schon viel weiter, sagt Van Jones. Unter US-Präsident Obama war er umweltpolitischer Berater. Der Sektor alternativer Energien boome, Trumps ständiges Argument der bedrohten Arbeitsplätze, lässt Jones daher nicht gelten. Wir haben ungefähr 50.000 Arbeiter im Kohlebergbau. Dagegen stehen 120.000 in der Solarbranche, 140.000 Arbeiter im Bereich der Windenergie. Und wir haben fortschrittliche Auto- und Batterietechnologien. Das hilft allen. Wir sollten aufhören, Arbeiter bestimmter Bereiche gegeneinander auszuspielen. Offen ist, ob und inwieweit die Trump-Regierung eine Ersatzregelung auf den Weg bringen will. Kritiker weisen darauf hin, dass die Regierung gesetzlich verpflichtet sei, den Schadstoffausstoß zu regulieren.
Mark Hoffmann aus Washington. 7 Monate hat die Regierungsbildung in den Niederlanden gedauert. 7 lange Monate. Nun steht die Koalition der Mitte von Ministerpräsident Mark Rutte. Heute legte sie ihren Koalitionsvertrag und damit das Regierungsprogramm vor. Ludger Kazmierczak hat es sich angesehen.
Nach den längsten Koalitionsverhandlungen, die das Land je erlebt hat, soll nun zusammenwachsen, was eigentlich nicht zusammenpasst. Oder wie es Alexander Pechtold, der Chef der linksliberalen Partei D66, formuliert. Sie sind Zeugen eines einmaligen Vorgangs in der niederländischen Geschichte. 4 Männer sagen gleichzeitig Ja zueinander.
Ja. Technokar.
Dabei kann von Liebe auf den ersten Blick nicht die Rede sein. 209 Tage haben sie gebraucht, um ein Bündnis zu schmieden und ein Regierungsprogramm vorzulegen. Die konservativ-liberale FVD von Premier Mark Rutte, die Christdemokraten, die Linksliberalen und die erzkonservative Christenunion. Nun sei es vollbracht, sagt Rutte und verspricht, dass alle Bürger vom Aufschwung profitieren werden. Dadurch, dass die Nettolöhne steigen, dadurch, dass wir mehr Geld in die liebevolle Pflege unserer Senioren und in die Bildung unserer Kinder stecken und dadurch, dass wir mehr Geld zur Verfügung stellen, um die Wohngegenden sicherer und lebenswerter zu machen. Die neue Mitte-Rechts-Regierung verspricht eine Steuerreform zugunsten von Familien und mittleren Einkommen und mehr Geld für die Polizei und das Militär. Geplant ist außerdem eine strengere Asyl- und Zuwanderungspolitik, wobei die Niederlande hier auf eine europäische Lösung setzen, so Sybrand Buma, der Chef der niederländischen Christdemokraten.
Bei Immigration ist ein Punkt, was echt vorop
steht. Bei der Zuwanderung steht ein Punkt ganz vorne. Wir müssen das auf europäischer Ebene regeln. Wir müssen strenger sein mit den Ländern in Afrika, aus denen viele Flüchtlinge zu uns kommen. Wenn wir verhindern wollen, dass weiter Flüchtlingsboote fahren, müssen wir vor allem auch über den Auffang dieser Menschen in den Flüchtlingsregionen selber reden. Während das Kabinett die Einkommens- und die Körperschaftssteuer senken will, soll die Mehrwertsteuer für Lebensmittel und Alltagsgüter von 6% auf 9% erhöht werden. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Hypothekenzinsen wird langfristig abgeschafft und auch im Gesundheitswesen sind Kürzungen geplant. Der Rechtspopulist Geert Wilders, der trotz seines guten Wahlergebnisses nicht an den Koalitionsverhandlungen beteiligt wurde, spricht daher von Betrug am Wähler. Wenn ich lese, dass fast jede Steuererleichterung mit einer Steuererhöhung gepaart ist, dann ist das doch Zauberei und Volksverdummung. Vertrauen in die Zukunft, so ist das Regierungsprogramm des dritten Kabinetts von Mark Rutte überschrieben. Da das Viererbündnis im Parlament aber nur über eine Stimme Mehrheit verfügt, ist das Vertrauen nicht bei allen Niederländern gleich ausgeprägt.
Als heutige Kabinett, denke ich.
Das Kabinett, das jetzt kommt, ist für mich kein Kabinett der Zukunft. Ich sehe jedenfalls keine Zukunft darin.
Sieht da die Zukunft in eigentlich?
Ich habe da noch nicht so ein helles Bild bei.
Ich habe noch kein klares Bild. Sie haben sehr ausführlich über alles gesprochen, aber es hat schon sehr, sehr lange gedauert.
Duurde wel erg lang.
Ich denke auch, dass sie wel de periode vol gaan maken.
Ich denke, dass sie die Legislaturperiode zu Ende bringen werden. Wo ist die Alternative? Nach der Wahl ist die Parteienlandschaft so zersplittert, sie werden wohl miteinander müssen.
So versplintert, wir müssen wel.
Ludger Kaczmierczak aus Den Haag. In Thailand soll im kommenden Jahr gewählt werden, im November 2018. Das hat die Regierung in Bangkok heute angekündigt. Was sich normal anhört, ist es nicht. Denn in Thailand ist nach einem Militärputsch im Mai 2014 General Prayut Chan-o-cha an der Macht und der hat mit Wahlen eigentlich nicht viel am Hut. Nun aber ist die beim Putsch gestürzte Premierministerin Yinlak Shinawat aus dem Land geflüchtet, um einer langjährigen Haftstrafe zu entgehen. Nun mag Prayut auch wählen lassen. Lena Bodewein berichtet.
Mindestens zweimal schon hatte die Militärregierung demokratische Wahlen verkündet und noch viel häufiger hatte sie sie verschoben. Aus Sicherheitsgründen oder nach dem Tod des langjährigen Königs Bhumibol auf die Zeit nach seiner Einäscherung. Die Militärregierung hatte Staatstrauer verhängt bis zur Bestattungszeremonie Ende Oktober. Doch jetzt schien Premierminister Prayut Chan-o-cha der richtige Zeitpunkt gekommen.
Im Juni 2018 werden wir das Datum der nächsten Wahlen verkünden. Also etwa im November werden wir Wahlen haben. Ich hoffe, das ist jetzt deutlich.
Das wird dann 4,5 Jahre nach dem Putsch sein. Im Mai 2014 hatte das Militär die Macht ergriffen und das Kriegsrecht über Thailand verhängt. Das politische Leben liegt seitdem brach. Mit rigiden Strafen, alles im Namen der strikten Gesetze gegen Majestätsbeleidigung, hat die Militärregierung Gegner zum Schweigen gebracht. Für eine einzige angeblich verunglimpfende SMS oder eine Äußerung in den sozialen Medien kann es bis zu 15 Jahre Gefängnis geben. Am liebsten würde der Premier die Wahlen noch weiter verschieben, doch er weiß, dass nach der Einäscherung des Königs der Druck auf ihn wachsen wird, so die Einschätzung eines politischen Analysten. Kan Yeon-jong meint weiter, dass Prayut Chan-o-cha so den Druck reduzieren will, indem er die Wahlen ankündigt. Ansonsten könnte es Proteste geben. Thailand hat eine unruhige demokratische Geschichte. Viele Putsche, viele verschiedene Verfassungen gab es schon in den vergangenen 80 Jahren im Königreich. Der neue König hat im April eine neue Verfassung unterzeichnet, die den Weg bereiten soll für Wahlen und damit für die Rückkehr der Demokratie. Prayut Chan-o-cha hat in den vergangenen Wochen schon angefangen, sich auf den Wahltermin vorzubereiten. Das schließen viele Beobachter daraus, dass er zum Beispiel die Reisbauern im ärmeren Norden des Landes besucht und mediengerecht im schwarzen Anzug Trecker fährt, dass er sein Facebook-Profil aktualisiert und politische Gruppierungen um sich schart. Ob die Wahlen nun wirklich im November 2018 stattfinden, darauf werden Thailands Bürger noch gespannt warten.
Lena Bodewein aus Südostasien. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.